Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, euch zu sehen und wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Und ich begrüße auch alle, die online dabei sind. Schön, dass ihr hier mit Anteil nehmt an unserem Gottesdienst. Wir haben den Bibeltext gehört. Ohne Glauben ist's unmöglich. Versteht das da? Unmöglich, Hebräer 11, Vers 6, unmöglich, Gott wohlzugefallen. Hier kommt eine Geschichte. Eine Geschichte, die das veranschaulicht. Er war einer der Besten. Er gehörte zur Elite der Elite. Er war erfolgreich, er war hoch angesehen. Er war ein gewaltiger, ein mächtiger, ein tapferer Mann. Er war geliebt, geehrt, zuverlässig in seiner Arbeit. Er war ein Soldat. Er hatte Karriere gemacht. Er war nun ein Heerführer, ein Hauptmann. Im Hebräischen wird er Sar genannt, also er war ein Fürst im Dienst des Königs. Sein Gehalt reichte sicherlich weit über den Luxus hinaus und seine Uniform war sicherlich aus dem besten Material seiner Zeit. Aber eines Tages, vielleicht an der Spitze seiner Karriere, bei einer Routineuntersuchung beim Militärarzt, Herr Hauptmann, Ihre Flecken da auf der Haut, die haben wir uns genauer angeschaut. Die Ergebnisse aus dem Labor, aus Damaskus, liegen uns vor. Kein Zweifel, eindeutig. Makrobakterium Leprae. Unsere Empfehlung, wenn möglich, sofort beurlauben lassen. Zur Sicherheit von den Familienangehörigen fernhalten. Ein Heilmittel haben wir leider noch nicht. Wird gerade erforscht, aber wir haben gute Mittel, die Symptome zu lindern. Die Behandlung kann gleich morgen beginnen. Passt es Ihnen 8 Uhr oder lieber 9.30 Uhr? Krank. Ohne wirkliche Aussicht auf Heilung. Eine Krankheit, die zum Tod führt. Das war sicherlich ein Schock für ihn. Angst, Panik, die große Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Plötzlich mit der Wahrheit konfrontiert, ich? Sterbenskrank? Da muss ein Irrtum vorliegen. Können Sie sich das nicht nochmal genauer anschauen? In diesem Augenblick stürzt alles zusammen. Plötzlich mit dem Sterben konfrontiert, plötzlich mit dem eigenen Tod, dem Ende des Lebens. Hatte man nicht noch so viele Pläne? Wollte man hier nicht noch so viel erreichen? Wenn er jetzt mit der Ursachenforschung beginnt, so nach der Frage, wer hat mich angesteckt? Was würde es ihm nützen? Macht ihn das gesund? Wie soll es jetzt weitergehen? Naaman, so hieß der General, und wir finden seine Geschichte in 2. Könige Kapitel 5. Ihr habt sicher die Bibeln dabei, also lade ich euch ein. Schaut mal in euren Bibeln in 2. Könige Kapitel 5 und dort Vers 1. Er wird uns hier vorgestellt, der Naaman. Er hat einen schönen Namen. Sein Name bedeutet liebenswert, angenehm. Wohlschmeckend, aber es handelt sich hier nicht um ein Lebensmittel. Liebenswert. Der Liebenswerte hat Aussatz. Er wird Sar genannt, er ist also ein Fürst, ein Heerführer, ein Hauptmann im Dienst des Königs. Und er hat Aussatz. Lepra. Das war zu seiner Zeit unheilbar. Erkennbar durch diese Flecken auf der Haut, die manchmal dann schuppig werden und daher der Name der Krankheit. Lepra, schuppig. Eine Krankheit, die die Nerven befällt, was zu Taubheit führt. Und dadurch bemerkt der Betroffene nicht, wenn er sich verletzt. Diese Verletzungen können offene Wunden sein. Diese Wunden können sich infizieren und schließlich dann zum Beispiel durch eine Blutvergiftung zum Tod führen. Lepra ist eine langsam fortschreitende Krankheit, nicht so hoch ansteckend, wie wir heute vielleicht denken. Es ist ja keine Viruserkrankung. Es handelt sich hier um eine bakterielle Erkrankung. Aber ohne Wissen über Hygiene, ohne effektive Behandlungsmöglichkeiten, ist das Risiko einer Ansteckung sicher gegeben. Und auch wenn wir heute die Ursachen dieser Krankheit kennen und Heilmittel haben, ausgerottet ist die Krankheit noch nicht. Es gibt immer noch Länder, wo Menschen Lepra haben, wie zum Beispiel in Indien, Brasilien, Indonesien. Naaman, der Hauptmann, der Fürst des Königs, der Hochangesehene, wie es hier heißt, der Gewaltige, der tapfere Mann, er hat Aussatz. Und er muss jetzt irgendwie damit leben. Und nicht nur er, auch seine Angehörigen. Was hättet ihr jetzt an der Stelle von Naaman gemacht? Wenn er zum Arzt geht und ihr diese Diagnose bekommt. Heute ist es vielleicht nicht Lepra, vielleicht eine andere Krankheit, aber was hättet ihr gemacht? Ein Arzt, natürlich, klar. Wir gehen davon aus, wenn er die Krankheit diagnostizieren kann, dann wird es doch bestimmt irgendwo ein Heilmittel geben. Und Naaman zu seiner Zeit, mit dem Gehalt, was er hat, er konnte sich sicherlich den besten Wahlarzt seiner Zeit leisten. Also geht er zum Arzt. Und die Ärzte? Ja, auch wenn sie die Krankheit kennen, heißt es nicht, dass sie schon ein Heilmittel haben. Aber solange der Kunde bezahlt, kann man sich was einfallen lassen, nicht wahr? Und so stelle ich mir das vor, zu seiner Zeit. Sie wollen ja den Naaman irgendwie zufriedenstellen. Also geben Sie ihm die Möglichkeit und behandeln seine Symptome. Und dann gibt es ein Pülferchen hier und eine Salbe da und pack Fibrex rein und so mal witsch, schon ist der Kranke wieder fit. Solche Sachen haben Sie sicherlich auch auf Lager. Aber was bringt das alles? Was nützt es ihm, das Baden in den Flüssen von Damaskus, in Abana und Parpar? Und egal, was sie versuchen, egal, er wird nicht gesund. Ja, was kann man dann machen, wenn Ärzte nicht wirklich helfen können? Was kann man dann machen, wenn die Pharmaindustrie versagt? Was bleibt noch übrig? Ja, natürlich, Naaman ist religiös. Er glaubt an den Gott Rimmon. Das ist ein Wettergott der Assyrer. Vielleicht denkt er sich, dass diese Krankheit eine Strafe seines Gottes ist. Vielleicht denkt er sich, er muss diesen Gott irgendwie besänftigen und dann wird alles wieder gut. Aber je mehr er betet und je mehr er spendet und je mehr er sich kasteit, und dann hört er diesen Rat und versucht es, und dann hört er jenen Rat und versucht es, von der Krankheit wird er nicht befreit. Was hilft wirklich? Wer hilft wirklich? Kennst du die Antwort? Behältst du die Antwort für dich? Oder gibst du sie weiter? Eine schwere Krankheit spricht sich schnell herum. Das wissen bald alle Leute im Hause des Herrn Hauptmann Naaman, von seiner Frau bis hin zum kleinsten Sklaven. Und es ist gerade die niedrigste Sklavin hier in seinem Haus, ein junges Mädchen, deren Name wir nicht kennen. Sie bringt die große Wende. Ein junges Mädchen heißt es hier, okay, ein kleines Mädchen. Es wird extra betont, sie ist wirklich noch sehr jung. Das könnte sein, auf jeden Fall minderjährig, dass sie vielleicht gerade mal noch 8 oder 9 oder 10 Jahre alt ist. Manche vermuten maximal 12 Jahre alt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Mädchen, minderjährig, 10, 11, 12 Jahre alt, steht im Dienst der Frau des Fürsten oder des Heerführers vom König von Assyrien. Okay, wie kam sie in den Dienst? Wie kam sie in das Haus von Naaman? Steht das auch in euren Bibeln? Dass es die Streifscharen waren, Vers 2, die ausgezogen sind und dieses kleine Mädchen aus dem Land Israel entführt haben? Was sind Streifscharen? Ich stelle mir das so vor, dass sie mit ihren Pferden, die Aramäer, mit ihren Pferden, ja, so blitzkriegmäßig in das Grenzgebiet von Israel eingefallen, sich ein Dorf ausgesucht haben und dort in diesem Dorf für Chaos sorgen, dass sie dort die Häuser abbrennen, dass sie dort die Speicher ausrauben, dass sie dort Menschen erschlagen, dass sie dort Menschen rauben. So kam dieses Mädchen nach Assyrien. Oh, Krieg ist grausam. Krieg ist schrecklich. Krieg hat nur Verlierer. Ist gemein und ungerecht. Das Mädchen hat wahrscheinlich seine Eltern dadurch verloren. Vielleicht musste sie mit anschauen, wie ihr Heim niederbrannte und ihre Eltern erschlagen wurden. Und dann kam irgendeiner von seinem Pferd und hat sie auf sein Pferd geholt. Und dann ging es zu den Feinden. Und selbst wenn ihre Eltern noch leben, wie groß ist die Chance, dass sie ihre Eltern wieder sieht? Nun lebt sie in einem fremden Land, bei fremden Menschen, bei einer fremden Sprache, einer fremden Kultur, einer fremden Religion. So hat sie sich das nicht gewünscht. Und ihre Eltern schon gar nicht. Ihre Eltern hatten sich sicherlich alles andere für sie gewünscht, nur nicht, dass sie eines Tages als Sklavin, so jung wie sie war, für die Feinde arbeiten muss. Aber wisst ihr, was mich hier erstaunt an dieser Geschichte? Das ist ihr Glaube. Sie hat nämlich ihren Glauben behalten. Bei all diesem Leid, was sie erfahren hat, hat sie den Glauben behalten. Seht, wie stark und mächtig Glaube ist. Glaube, der so stark ist, dass dieses junge Mädchen in ihrem Leid, ja, im Verlust ihrer Eltern, im Verlust ihrer Heimat, im Verlust ihrer Freunde, im Verlust ihrer Religion, sie wird ja da herausgerissen, bei all dem Verlust, was sie erlebt hat, dass sie da nicht verbittert. Und dass sie nicht aufgibt, sondern dass sie standhaft bleibt. Ihr Glaube ist so stark, dass sie in diesem fremden Land, in dieser fremden Kultur, in diesem fremden Götzendienst, dass sie immer noch den Glauben hat. Und ihr Glaube ist groß. Woher kommt so ein Glaube? Oh, wenn wir nachdenken, finden wir die Antwort. Der Glaube ist ja nicht einfach so entstanden, bitte. Den Glauben, den hat sie von ihren Eltern. Von klein auf haben ihre Eltern sie in diesem Glauben erzogen. Oh, mögen wir niemals den Wert der christlichen Erziehung unterschätzen. In ihrem Buch Macht und Ohnmacht schreibt Ellen White Folgendes auf Seite 167. Es gibt keine höhere Verpflichtung für Väter und Mütter, keine höhere Verpflichtung für die Eltern als die Fürsorge für ihre Kinder und deren Erziehung. Eltern legen den Grund für die Verhaltensweisen und den Charakter ihrer Kinder. Durch ihr Beispiel und ihre Unterweisung beeinflussen sie im hohen Maß deren Zukunft. Das Zitat geht noch weiter. Sehr zu empfehlen, dieses Buch Macht und Ohnmacht. Seite 167 von Ellen White. Seht, durch ihr Beispiel, also das Beispiel der Eltern, durch ihre Unterweisung, ja, also indem die Eltern ihre Tochter gelehrt haben, sie zu lieben, ihnen zu vertrauen, ihnen zu gehorchen, haben sie auch dahin erzogen, Gott zu lieben und Gott zu vertrauen und Gott zu gehorchen. Das ist doch der wertvollste Schatz, den wir unseren Kindern mitgeben können. Und das haben sie treu erfüllt. Wer nie gelernt hat, sich der elterlichen Autorität unterzuordnen, wie soll der sich anderen Autoritäten unterordnen? Wie soll dieser Mensch, wenn er dann größer wird, sich Gottes Autorität unterordnen? Das funktioniert doch nicht. Wir wissen noch nicht, welche Aufgabe unsere Kinder eines Tages erfüllen. Hey, die Eltern dieses Mädchens haben doch nicht geplant oder gehofft, dass eines Tages ihre Tochter, so jung wie sie war, in den Dienst der Feinde gestellt wird als Sklavin. Sowas lässt sich nicht planen. Will doch keiner. Wir wissen noch nicht, welche Aufgabe unsere Kinder einmal haben werden. Aber die Eltern dieses Mädchens haben ihre Aufgabe treu und zuverlässig erfüllt. Und gleichzeitig ist das das Spannende hier in dieser Geschichte, versteht ihr? Weil wir bekommen so ein bisschen Einblick in den Glauben des Mädchens und dadurch auch in die Erziehung, die sie genossen hat. Und das ist dieses Spannende hier in dieser Geschichte, weil die Eltern müssen offensichtlich sehr gläubig und fromm, sehr treu gewesen sein. Und trotzdem hat Gott sie vor diesem Leid nicht verschont. Diesem Überfall der Feinde, dieses Plündern, dieses Rauben und die Entführung ihrer Tochter. Verstehst du, warum Gott sowas zulässt? Das können wir bis ins Detail nicht erklären. Dieses Warum können wir nicht zufriedenstellend beantworten. Wir müssen zugeben, dass auch den Frommen Leid zustößt. Aber dort, wo das Mädchen nun war, da legt sie ein Glaubenszeugnis ab von dem, die sie zu lieben und zu ehren und zu gehorchen gelernt hat. Ihr Glaube, ihre Beziehung zu Gott half ihr in dieser Leidenssituation nicht zu verbittern. Das ist Glauben. Was für ein Glaube. So manchen trifft eine schwere Krankheit. Was macht das mit deinem Glauben? Dennoch glauben? Manchen trifft ein Verlust oder ein Unfall oder irgendetwas anderes, was in diese Kategorie Leid hineingehört. Was macht das mit deinem Glauben? Dennoch glauben? Dennoch glauben, auch im Leiden? Und dieses junge Mädchen hier, sie zeigt ihren großen Glauben. Denn wisst ihr was, sie glaubt nicht nur an Gott. Ja, sie glaubt nicht nur, dass Gott Krankheiten heilen kann. Sie glaubt nämlich sogar auch an den Propheten. So jung wie sie ist, sie glaubt an den Propheten. Und sie glaubt, dass dieser Prophet ihrem Chef, der Lepra hat, helfen kann. Der muss natürlich noch hingehen und den Propheten treffen, beziehungsweise den Propheten fragen und das, was der Prophet ihm sagt, tun. Aber sie ist davon überzeugt. Sie ist davon überzeugt, obwohl es sich hier um den Feind des Volkes Israels handelt. Obwohl es sich hier um jemanden handelt, der ihr und ihrer Familie so viel Leid zugefügt hat. Sie ist davon überzeugt, dass dieser Gott ihm trotzdem helfen kann. Und dass es da einen Propheten gibt, der helfen kann. Ist das nicht erstaunlich? Staunt ihr mit mir? Ein junger Mensch, der glaubt, dass Gott solche Wunder vollbringt? Der Glaube auch an den Propheten? Als sie nämlich hört, dass ihr Chef Lepra hat und schwer krank ist, bricht bei ihr eben keine Schadenfreude aus, weil sie nicht verbittert ist. Nein, sie hat vergeben. Sie glaubt, dass Gott ihrem Chef helfen kann, obwohl er ein Heide ist. Sie sind nicht auf Rache, sie sind nicht auf Vergeltung, das geschieht ihm recht. Sie denkt nicht an eine Strafe, jetzt wird sie ihm endlich heimgezahlt. Sie ist auch nicht gleichgültig. Ach, soll er doch krepieren. Nichts in der Richtung. Nein. Nein. Erlaubt mir hier an dieser Stelle ein Wort an die Eltern. Und da ziehe ich mich mit ein. Und an die, die vielleicht mehr Eltern werden. Möchtet ihr solche gläubigen Kinder haben? Kinder, die euch als Eltern im Glauben übertreffen? Und Frage an die Kinder: Wollt ihr eure Eltern im Glauben übertreffen? Ein Glaube, der nach 2. Könige 20, Vers 20 am Ende deutlich ruft: Glaubt an den Herrn, euren Gott. Und dann werdet ihr bestehen. Und glaubt seinen Propheten. Und so wird es euch gelingen. Der Rest ist Geschichte. Eine interessante Geschichte mit einem großen Wunder. Aber vorher natürlich noch dieses Glaubenszeugnis, dieses erstaunliche Glaubenszeugnis von diesem jungen Mädchen. Und jede Menge Politik natürlich. Also, das Mädchen bringt ihr Glaubenszeugnis zu ihrer Chefin. Das ist die Frau von Naaman. Ja? Eines Tages, als er da ihre Arbeit versieht, sagt sie vielleicht mal auch so nebenbei: Ach, der müsste doch einfach nur in meine Heimat gehen. Vers 3 ist das, ne? Und müsste dort mit dem Propheten reden. Und der Prophet würde ihm sagen, was er tun soll. Und dann wird er wieder gesund. Diesen Glauben hat das Mädchen. Es ist ihr nicht egal. Sie hat diesen Glauben. Und was macht die Frau von Naaman, als sie das hört? Sie glaubt das. Und sie erzählt ihrem Mann davon. Hey, du übrigens, dieses Mädchen, was du mir da eines Tages mitgebracht hast aus Israel, die meint, du müsstest einfach nur zurückgehen in ihre Heimat nach Israel. Dort ist ein Gott, der Kranke gesund machen kann. Ein Gott, der Lepra heilen kann. Weil unsere Götter haben alle versagt. Unsere Ärzte haben alle versagt. Alle Heilmethode bei uns haben versagt. Aber du kannst nach Israel gehen. Dort ist ein Gott, der dir helfen kann, sagt das Mädchen. Und was macht Naaman mit diesem Glaubenszeugnis? Naaman nimmt dieses Glaubenszeugnis und geht zu seinem Chef. Das ist der König von Aram, der Ben-Hadad. Jetzt steht dieses Glaubenszeugnis von dem Mädchen bei dem König der Aramäer. Und was macht der König damit, als er das hört? Als Naaman ihm sagt: Du, ich habe da ein Mädchen aus Israel, die sagt, ich soll nach Israel gehen und dort ist ein Gott, der kann Lepra heilen. Da ist ein Prophet, den muss ich nur fragen und tun, was der mir sagt. Wie reagiert der König der Aramäer darauf? Er glaubt das. Und er sagt zu ihm: Ja, kein Problem. Ich gebe dir ein Empfehlungsschreiben mit. Ruf schnell seinen Sekretär, der hat schon die Tontafel fertig, wird ein bisschen was eingeritzt. Fällt uns wahrscheinlich heute schwer zu lesen, akkadisch. Und das ist der Brief, der geht mit. Und Naaman packt, Vers 6, seine Sachen und nimmt nicht wenig mit. 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold, 10 Festgewänder. Also wenn man das ausrechnet nach einem heutigen Wert, sind wir bei ungefähr 6 bis 7 Millionen Euro. Das ist sein Reisegepäck. Und so kommt Naaman mit auserlesenen Soldaten, der Feind der Israeliten, mit seiner Krankheit Lepra. Vom Norden in den Süden. Ungefähr 200 bis 250 Kilometer. Einige Tage, Wochen unterwegs. Kommt er mit seiner Truppe bis nach Samaria. Nein, diesmal sind sie nicht gekommen, um zu plündern. Diesmal sind sie nicht gekommen, um zu rauben. Diesmal sind sie nicht gekommen, um zu stehlen. Diesmal sind sie nicht gekommen, um Chaos anzurichten. Sie sind diesmal gekommen mit einer seltsamen Bitte. Und Naaman, erstaunlicherweise, dass sie es überhaupt schaffen, durchzukommen, nicht wahr? Hätten nicht die Israeliten schon zurückgeschlagen, aber wahrscheinlich hießen sie nach heutigem Verständnis eine weiße Fahne oder sowas, ja? Sie kommen nicht in einer kriegerischen Absicht. Jetzt steht Naaman mit diesem Glaubenszeugnis seiner Sklavin vor dem König von Israel. Er überreicht den Brief, okay? In Samaria regiert Joram. Joram ist der Sohn von Ahab. In 2. Könige 3 wird er uns vorgestellt, er tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Zwar nicht ganz so grausam und böse wie seine Eltern, aber trotzdem, Kategorie böse. Er fragt nicht nach Gott, er hat kein Interesse an Gott. Fußnote nochmal. Ist das nicht erstaunlich, dass selbst zu einer Zeit, wo der König so böse ist, dass der König so gottlos ist, dass es im Volk Eltern gibt, die Gott gegenüber treu sind? die Gott gegenüber so treu sind, dass sie ihre Kinder in einem solchen Glauben erziehen, dass selbst als die Feinde kommen und die Kinder rauben, die Kinder im Glauben nicht verbittern, sondern sogar den Feinden noch was Gutes wünschen? Oh, ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder mich im Glauben übertreffen. Okay, der Brief wird übergeben. Der Brief wird vorgelesen. Der Brief klingt sinngemäß so. Sehr geehrter Kollege, König Joram, Ben Ahab, hiermit schicke ich Ihnen meinen besten Mann, damit Sie ihn von seiner Krankheit heilen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Nachbar Ben Hadad, König der Aramäer. Was? Der König von Israel ist schockiert. Das geht zu weit. Der Nachbar sucht nur wieder Streit. Er denkt hier an eine Kriegserklärung. Ist das nicht tragisch? Ist das nicht tragisch? Da kommt ein Mädchen aus Israel und erfährt so viel Leid, ist jetzt bei den Feinden, verbittert nicht bei all dieser ganzen Sache. Das Mädchen traut sich jetzt, ihrer Chefin gegenüber zu sagen, da ist ein Gott in Israel, da ist ein Prophet in Israel, der kann helfen, der kann heilen. Und dieses Glaubenszeugnis von dem Mädchen wird geglaubt. Von der Frau von Naaman? Wird geglaubt von Naaman, wird geglaubt vom König von Aram, die packen ihre Sachen, das war ein Riesenaufwand und jetzt steht dieses Glaubenszeugnis vor dem König von Israel. Und was macht der damit? Der zerreißt seine Kleider. Der zerreißt seine Kleider und flucht und schimpft und denkt an eine Kriegserklärung. Wo ist sein Glaube? Hat er überhaupt Glauben? Nein, hat er nicht. Dabei hätte er es besser wissen können. Er hätte wissen können, dass in Israel ein Prophet ist. Aber er denkt nicht dran. Er hat diesen Gott auch schon erlebt, wird uns geschildert in den Kapiteln vorher. Im Sieg gegen die Moabiter. Aber er hat es vergessen. Joram will nicht glauben. Und das zeigt, dass er auch eine Krankheit hat. Vielleicht nicht so offensichtlich und sichtbar wie Lepra. Aber genauso ansteckend und schlimm. Er leidet an der Krankheit Gaava. Das ist Hebräisch. Und diese Krankheit kommt vor dem Fall. Und das Haus Ahab ist tief gefallen. Gott widersteht den Hochmütigen, Gaava, aber er gibt den Demütigen seine Gnade. Gibt es auch eine Heilung von dieser Krankheit? Oh ja, eine Heilung von dieser Krankheit ist dem möglich, der glaubt. Und so geht die Geschichte weiter. Als der Prophet im Land, der Elisa, hört, dass der König seine Kleider zerrissen hat, schickt der einen Brief zum König, eine Botschaft zum König, Vers 8, die ganz einfach lautet, ja, schick doch den Naaman zu mir, damit er erkennt, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also packt Naaman seine Sachen, es wird beschrieben, wie er hier mit Ross, Vers 9, mit seinen Pferden, mit seinen Wagen, nach Dothan fährt, das war dieses Dorf, der Ort, wo der Prophet gelebt hat. Liegt ungefähr 20 Kilometer nördlich von Samaria. Wahrscheinlich ist sogar schon Naaman auf seiner Reise dorthin vorbeigekommen. Jetzt geht er also wieder zurück. Braucht ein bisschen, dann ist er dort. Da donnert er zu hohem Rass zum Propheten. Und als Elisa hört, dass Naaman kommt, so stelle ich mir das vor, guckt er aus seinem Fenster raus, vielleicht schiebt er noch so ein bisschen die Gardine zur Seite, nein, die hat noch keine Gardine, aber er schaut da raus, sieht, dass er kommt und dann schickt er seinen Diener raus, den Diener Gehasi, mit einer ganz einfachen Botschaft. Naaman, mach Folgendes. Hier in der Nähe gibt es einen guten Fluss, den Jordan. Dort fährst du hin, dort tauchst du unter, 7-mal, nicht 5-mal, nicht 4-mal, auch nicht 8-mal, 7-mal. Und dann wirst du gesund. Dann kommst du wieder raus, dein Fleisch ist komplett hergestellt und du bist gesund. Einfache Botschaft. Wirklich einfach. Hätte Naaman das machen können? Ja, natürlich. Er kennt die Geschichte, er wird es ja auch tun. Aber wie reagiert er auf diese Botschaft? Na, sowas. Jetzt ist der große, gewaltige Fürst der Aramäer, Fürst des Königs Ben-Hadad, extra von Damaskus, ja, durch die Wüste gereist, mit all seinen Soldaten und mit all seinem Gepäck und mit all dem Aufwand, den es da zu betreiben gab und mit seiner Krankheit natürlich, ja. Und jetzt sagt er sich, ach Mensch, der hätte doch wenigstens aus seinem Haus rauskommen können, der Prophet, wenn ich schon komme. Er hätte doch so ein Gebet über mich sprechen können im Namen seines Gottes. Und dann hätte er mit seiner Hand die Stellen berührt. Und dann wäre das wieder gut. Und vielleicht hätte er noch so ein Sälbchen hier und ein Pulverchen dort. Und dann wäre doch alles okay gewesen. Und was soll ich jetzt machen? Zum Jordan? Bitte, wir haben doch zu Hause viel sauberere Flüsse. Warum soll ich jetzt in diesen Jordan steigen und dort untertauchen? Nein. Und dann gibt er den Befehl und will wieder nach Hause. Ach, was war jetzt sein Problem? Gefällt ihm die Behandlungsmethode nicht? Warum ist er so enttäuscht? Ja, natürlich, klar, er hat was anderes erwartet. Und wenn sich Erwartungen nicht erfüllen, dann sind wir enttäuscht. Aber warum ist es so schwer, das zu tun? Könnt ihr euch in Naaman wiedererkennen? Kommen wir zu Gott mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen. Wir denken, Gott muss das so sehen wie wir. Haben unsere Vorstellung, haben unsere Erwartungen. Wollen, dass Gott das so will wie wir. Und dann erwarten wir von Gott, dass es auch so macht, dass er sich unseren Willen anpasst. Dass es möglichst gleich so macht, sofort so macht. Und wenn es dann nicht geschieht, was dann? Da steht Naaman. Ist Gott nicht souverän? Gott macht doch keine Fehler. Ich muss doch lernen, mehr und mehr nach Gottes Willen zu fragen und meinen Willen seinem Willen unterordnen. Der arme Naaman. Wenn er das auf seine Art haben will, wenn der Naaman das so haben will, wie er sich das denkt, wird er es nicht kriegen. Der wird er nicht gesund. Wird er nicht gesund. Kann es sein, dass wir den Segen Gottes verpassen, wenn wir es auf unsere Art haben wollen? Weil wir oft statt Segen eher den Fluch begehren? Weil wir vielleicht den Standard dieser Welt, dieser Kultur zu Gottes Willen erklärt haben, ohne zu bemerken, dass, so wie es geschrieben steht, der Mensch denkt, der Weg ist richtig, aber am Ende führt er ihn zu Tode, Sprüche 14, 12. Die Dinge dieser Welt sind doch fürs Feuer. Und die Geld, diese Welt vergeht mit ihrer Lust. Die Freundschaft mit dieser Welt ist doch eine Feindschaft mit Gott. Was ewig Bestand hat, ist der Wille Gottes. Naaman hatte also diese Krankheit, Aussatz, die oft symbolisiert den Stolz. Es ist der Stolz, der Eigenwille, dieses Ich. Und ja, ich erkenne mich in Naaman wieder. Ist nicht unser Stolz, unser Eigenwille, oft im Weg, um den vollen Segen Gottes zu bekommen. Oft liegt doch die Herausforderung nicht darin, den Willen Gottes zu erkennen. Hey, Naaman wusste jetzt genau, was Gottes Wille ist. Die Herausforderung liegt doch oft darin, dem Willen Gottes kompromisslos zu folgen und genau das zu tun, was Gott sagt. Jetzt weiß Naaman ganz genau, was Gottes Wille ist, was sein Weg der Heilung ist, zum Jordan gehen und 7-mal untertauchen. Aber anstatt diesen Weg zu gehen, weigert er sich. Er flucht und wütet und rot, zornig, will er wieder nach Hause. Gibt es eine Heilung von dieser Krankheit? Dem Stolz? Es muss ein sehr mutiger Diener gewesen sein, der es wagte, hier an dieser Stelle den wütenden Naaman anzusprechen. Spricht ihn respektvoll an. Vers 13. Spricht ihn an mit mein Vater. Heißt nicht unbedingt, dass der Sohn war, okay? Mein Vater. Wenn der Prophet von dir was Großes verlangt hätte, was Schweres verlangt hätte, irgendeine große Spende, eine Synagoge im Dorf Dothan zu bauen oder irgendwas, ja, fürs Gemeindezentrum, für eine Prophetenschule, was auch immer, hättest du es doch getan, nicht wahr? Und naja, man denkt nach und ja, stimmt, dafür habe ich ja die Geschenke dabei. Wäre doch bereit gewesen, eine große Spende zu geben für all diese Projekte hier. Na und jetzt, wo er von dir nur sowas Kleines verlangt, den Jordan gehen? Oh ja, natürlich, klar. Muss man sich ein Stück weit demütigen, nicht wahr? Wenn man genau das macht, was Gott sagt. Eben genau den Jordan. Er hat nicht die Stelle vorgeschrieben, soll nur der Jordan sein. Und nicht irgendein anderer Fluss. Und eben genau 7-mal. Und nicht 5-mal oder 8-mal. 7-mal untertauchen. Und während jetzt Naaman so ins Gespräch kommt, ja, mit seinem Knecht, und es ist gut, wir brauchen auch solche Freunde, die uns manchmal auf die Füße treten, die uns vielleicht auch in den Arm nehmen, die uns in die Augen schauen und sagen, hey, Moment mal, denk doch mal drüber nach. Ist das wirklich richtig, was du da sagst? Ist das wirklich gut, was du da machst? Ist das wirklich Gottes Wille? Oder ist es nicht eher zu deinem Schaden? Und Naaman lässt mit sich reden. Naaman denkt um. Naaman hält nicht fest an seiner Meinung. Naaman besteht nicht darauf, dass der Prophet selber herauskommen muss und sein Ritual dort vollzieht. Naaman ist bereit, das zu tun, was der Prophet ihm gesagt hat. Und so gibt er das Kommando. Wenn ihr euch anschaut, wo Dothan liegt und wo der Jordan liegt, das waren vielleicht nochmal 50 Kilometer Richtung Osten. Und sie fahren zum Jordan. Und Naaman demütigt sich. Und er steigt dort ins Wasser. Und er taucht dort unter. Und eben nicht nur 3-mal. Und nicht nur 5-mal. Und wenn er selbst nach dem 6. Mal schauen wollte, ob es noch irgendeine Änderung gibt, es war nach dem 6. Mal noch nichts zu sehen. Aber nach dem 7. Mal, und so wird es uns hier berichtet, nach dem 7. Mal kommt er aus dem Wasser wieder heraus. Und das Wunder ist geschehen. Das Wunder ist geschehen, Vers 14. Es heißt hier, sein Fleisch wurde wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Er wurde rein. Oh ja, es war nicht schwer. Aber es war schwer für einen stolzen Menschen, sich unter das Wort Gottes und den Willen Gottes zu stellen. So war es ein kleiner Schritt des Glaubens. Für ihn ein großer Sprung zur Heilung. Aus dieser Geschichte können wir viel lernen. Allen voran natürlich die kleine Magd. Übt euch in der Vergebung. Bewahrt euch vor Verbitterung. Nutzt den Alltag. Gebt Zeugnis von eurem Glauben. Hey, wenn das kleine Mädchen das konnte, könnt ihr das doch auch. Da könnt ihr doch auch zu jemandem sagen, du, ich bete für dich. Oder hier, ich habe eine Telefonnummer für dich, den kannst du mal anrufen. Oder gibst ihm eine Karte und da ist eine Internetseite drauf. Oder irgendein Vortrag im Internet. Das ist doch möglich heutzutage. Ist nicht schwer. Ermutigt andere, diesen Glaubensweg zu gehen. Und Naaman, oh, auch Naaman ist uns ein Beispiel. Denn er hat sich schließlich gedemütigt. Er hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Auch wenn es am Anfang für ihn so blödsinnig klang. Es war der richtige Weg zur Heilung. Es war sein Weg zur Heilung. Nun könnt ihr euch vorstellen, wie es dem kleinen Mädchen ging, als Naaman wieder nach Hause kam. Und Naaman hatte ihr ein Geschenk mitgebracht. Erde aus Israel. Nun, damit konnte sie vielleicht nicht so viel anfangen. Aber damit hat tatsächlich Naaman, so stelle ich mir das vor, in seinem Garten ein Stück reserviert, um diesen Gott Israels anzubeten. Und jetzt war es Naaman nicht mehr allein. Nein, jetzt war das Mädchen nicht mehr allein. Jetzt war Naaman dabei und vielleicht auch noch einige andere mehr. Jesus lädt uns ein. In Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn wir von ihm lernen, wenn wir von ihm Sanftmut lernen, wenn wir von ihm Demut lernen, wenn wir uns ihm unterordnen, so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. So lasst uns diese Einladung annehmen. Lasst uns zu ihm kommen. Ein kleiner Schritt des Glaubens wird zu einem großen Sprung der Heilung. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.